Ja, von daher werde ich auf einige dieser Liedaussagen zurückgreifen und ich beginne mit dem ersten Lied von Albert Frey. Vater, wir sind hier, kommen wie wir sind, schauen auf zu dir, staunend wie ein Kind. Und meine Frage, gehören wir beide noch zu solchen Menschen, die staunen können? Und konkret auch staunen können über diesen Gott, der in seiner Größe, nicht der hat Himmel und Erde gemacht, das ganze Universum gemacht durch ein Wort, er hat uns gemacht, dass wir staunen, dass dieser großartige Gott zu uns eine Beziehung eingehen möchte, wie sie ein liebender Vater zu seinem Kind hat. Ich meine, wir haben uns an solche Aussagen gewöhnt. Aber wenn du dir Zeit nimmst, darüber nachdenkst, was das bedeutet. Also ich habe keine Beziehung zur Queen, zur Bundeskanzlerin oder sonst was, zu einem Höheren. Käme ich auch nicht hin. Aber jetzt kommt dieser große Gott und sagt, ich möchte eine Beziehung zu dir. Kannst du darüber noch staunen? Dass er hier ist und auch gar nicht Wert drauf legt, wie wir kommen. Wir können kommen, wie wir sind. Du hast dich hübsch gemacht. Hast nochmal in den Spiegel geschaut, ob alles richtig sitzt. Bei Gott ist das egal. Wir schauen dir sowieso nicht ins Herz. Und wie es da aussieht, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir können kommen, wie wir sind. Und wir sind willkommen. Können wir darüber noch staunen? Berührt so etwas noch unser Herz? Gott hat alles getan durch Jesus, dass das Realität werden darf. Lebensverändernde Wirklichkeit auch heute Morgen. Gehen wir in diesen zweites Lied rein von Martin Pepper. Wir sind alle eingeladen. Er steht für uns bereit mit ausgestreckten Armen. In seiner Auferstehungskraft, aus Liebe und Erbarmen hat ihn Gott für uns zum Heil gemacht. Gott ist hier und er lädt uns ein, jeden von uns, in diese Beziehung. Keiner ist von seiner Liebe, von seiner bedingungslosen Liebe und von seinem herzlichen Erbarmen ausgenommen. Ich muss das lernen, weil ich nicht unbedingt dieser Gefühlsmensch bin, mehr so vom Kopf her. Ich muss lernen, dass mein Gott nicht nur meinen Kopf ansprechen möchte, sondern mein Herz. Und dass er mich nicht nur liebt als eine Willensentscheidung, weil er sich das so überlegt hat und weil er auch einen starken Willen hat und das durchziehen kann, sondern dass Gott sagt, mein Herz ist bewegt, wenn ich an dich denke. Und ich kenne dein Leben, ich habe tiefes Mitgefühl mit dir, da wo die Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollen. Gott ist hier mit tiefem Mitgefühl, mit einem, der uns kennt und der uns trotz all dem liebt und uns jetzt einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Wir mögen Schmuddelkinder sein, vielleicht die nicht in das Haus dieses heiligen Vaters passen. Aber Jesus hat alles getan, dass aus Schmuddelkindern Kinder des Höchsten werden. Gereinigt, geheiligt, unendlich geliebt. Nehmen wir nochmal diese Zeichnung von der letzten Woche, von dieser Jesusgestalt, bewusst mit diesen Wunden gezeichnet. Er hat für uns geblutet, damit wir heil werden. Umarmt innig einen jungen Menschen. Und wir wollen uns das nochmal so bewusst machen. Darum geht's Gott. Er weiß, wen er liebt. Und jeder von uns hat seine Macken. Und vielleicht haben wir äußerlich nicht die Wunden, außer Renate, die jetzt zu Hause ist und blutet und hofft, dass das heilt. Aber wir haben vielleicht Wunden in unserer Seele, die keiner sieht. Wunden, die bluten. Und Gott sagt, ich sehe sie. Komm. Ich bin der, der sie heilen kann und heilen will. Das ist ja dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Kinder mit Wunden sind sicher bei ihm, so heißt es in einem anderen Lied. Und Jesus macht deutlich, dass er für uns bezahlt hat. Und da ist nichts mehr, was zwischen uns und Gott steht. Und er möchte uns hineinnehmen in eine Beziehung des Friedens. Shalom, Harmonie. Das heißt, in der Umarmung mit Jesus, wenn wir dieses Bild nehmen, kommt unser Herz wieder in den Takt mit dem Herzen des Vaters. Wenn du dich einlässt auf diese Beziehung, kommst du wieder in Übereinstimmung mit deinem Schöpfer und mit deinem Erlöser. Und ich muss mir das so richtig bewusst machen, Jesus ist nicht der Türsteher am Himmel, der dann guckt, ob ich das richtige Glaubensbekenntnis habe und mir dann eine Eintrittskarte gibt. Manchmal stellen wir uns das vielleicht so vor. Ne? Er hat für uns bezahlt und jetzt, ah, okay, du bist da, schön, hier hast du die Eintrittskarte, kannst reingehen. So geht das nicht. Du kommst nicht zum Vater ohne diese innige Beziehung mit Jesus. Du kommst an seinen Armen nicht vorbei. Und wenn du dich vor diesen Armen drücken willst, es wird nicht gelingen. Und du wirst irgendwie immer weiter außen vor stehen, weiter als du ahnst. Und viele Dinge werden dein Herz nicht berühren und deine Wunden werden weiter bluten. Darum nimm das heute Morgen bewusst so wahr. Gott lädt dich ein und es ist immer eine Einladung in die liebenden Arme unseres Herrn. Frage: Bist du bei Jesus? Gehen wir einen Schritt weiter. In dem letzten Lied, was wir gerade gehört haben, hat einer so ein bisschen geschrieben, der das angenommen hat, dieses Angebot, wie ihm das so zu Herzen gegangen ist. Ich heb die Hand und gehöre dir ganz. Weiß, Christus nimmt mich an. Du liebst mich unendlich. Mein ganzes Sein tritt in Gnade ein. Nichts kommt deiner Liebe gleich. Gott, du bist mein Retter. Für den einen, der mir Leben gab, der mich in sein Zuhause aufnahm, sing ich für immer. Gut, die Alten unter uns, die alten Evangelisationen noch mitgemacht haben, die können vielleicht was dann noch mit anfangen, mit Handheben, ne? Oder nach vorne kommen. Willst du dein Leben Jesus anvertrauen? Heb die Hand, komm nach vorne. Gut, die jüngere Generation, Lobpreisgeneration kennt das auch mit der Handheben, ne? Und das ist eigentlich der gleiche Ausdruck. Ich heb die Hand, weil ich sage, Gott, mein Leben gehört dir und ich habe geöffnete Hände. Komm rein in mein Leben, du weißt um die Wunden, du weißt um das, was fehlt. Fülle es aus. Hier ist einer, der sagt, ich habe es gemacht, ich liefere mein Leben Jesus aus. Und dann wird dann hier so betont, ich weiß, Christus nimmt mich an. Also wenn ich zu ihm komme, darf ich gewiss sein, und das sollte ich auch sein, dass ich nicht abgelehnt werde. Dass Jesus dann hochschaut und sagt, ach du, nee, du, dich habe ich nicht gemeint. Nein, ich bin gewiss, er nimmt mich an. Und dann tritt mein ganzes Sein in seine Gnade ein. Und Gnade ist diese lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes. Weißt du, nichts kann unser Leben verändern, außer diese Liebe. Kein Appell von Gott, kein Willensentschluss von dir kann dein Leben in die richtige Richtung bringen, außer dass Gott dich in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich. Und weil du geliebt bist, hast du eine neue Lebensmöglichkeit im Heute. Bist du dabei? Angenommen, und dann heißt es am Ende auch aufgenommen. Jesus nimmt mich an und nimmt mich dann auf in seine Familie. Und wer von euch zu Jesus gehört, wie ich, hey, wir sind Familie, wir sind Geschwister. Und wenn wir das erlebt haben, was das mit unserem Herzen macht, mit unserem Leben macht, dann bleiben wir nicht, wie wir sind. Das Leben im Hause des Vaters, das Leben, ich sag's mir, an der Brust Jesu, wie Johannes ja früher auch mal an seiner Brust gelegen hat, Johannes der Apostel, dieses Leben bei Jesus verändert uns. Und zwar so, dass wir jetzt mit Leuten genauso umgehen, wie Jesus mit uns umgeht. Nehmen wir ein Bibelwort, Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Oder ich nehme es mal den ganzen Vers unten drunter. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und dann heißt es noch, auf diese Weise wird Gott geehrt. Also das tut nicht nur euch gut, von Jesus angenommen zu werden und euch untereinander dann anzunehmen und die da draußen anzunehmen, sondern das ist etwas, was Gott ehrt. Wenn sich die Güte Gottes, das Wesen Gottes in deinem Leben widerspiegelt und durch die Annahme, die wir leben, miteinander abstrahlt, dann sind wir Licht in einer dunklen Welt, dann wecken wir in den Leuten Sehnsucht, denn das ist das, was diese Welt braucht. Trotz aller Kommunikationsbasen und Möglichkeiten, die wir haben. Einsamkeit, ein ganz großes Problem unserer Zeit. Du kannst hier in diesem Raum sitzen und total einsam sein. Weil du dich abgelehnt fühlst, nicht aufgenommen, nicht angenommen. Wenn wir das jetzt anfangen würden zu leben, ich würde sagen, das wäre ein missionarischer Impuls, der nicht ohne Folgen bleibt. Das zieht Leute an. Nehmen wir nochmal das Lied, und zwar vom Anfang. Es ging um Anbetung in diesem Lied, und dann heißt es ja am Ende: Alles bringen wir, ehren dich allein. Also alles bringen wir. Sind wir bereit, alles zu bringen, um Gott zu ehren? Dann würde das hier mit Römer 15, Vers 7 bedeuten: Lernt, einander anzunehmen, wie Christus euch angenommen hat. Denn wir wollen Gott ehren. Es geht in diesem Vers Römer 15 dann weiter, dass Paulus aufzeigt, dass Heiden, dass Nichtjuden, Nationen Barmherzigkeit Gottes erleben und kommen und ins Lob einstimmen und Gottes Erbarmen rühmen. Das ist eine Bewegung, auch Römer 15. Ich wünschte mir, dass wir in diese Bewegung hineinkämen. Und ich denke, das ist eigentlich logisch hier, ne? Gott nimmt dich an, tut mir unheimlich gut. Und wenn ich das jetzt lebe mit anderen, dann tut den anderen das gut und das ist anziehend, oder? Ist doch schlüssig. Warum gelingt diese gute Sache uns so wenig in der Praxis umzusetzen? Ich nehme mal einen Punkt, der mir jetzt in den letzten Tagen wichtig wurde. Ich habe ein Interview gelesen mit Arne Kopfermann. Arne Kopfermann ist jetzt auch in die Jahre gekommen, über 50, ist einer der mitprägenden Leute, die Lobpreiskultur in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt haben. Also da ist Albert Frey, da ist Lothar Kosse und Arne Kopfermann, über 600 Lieder hat er getextet und komponiert. Also ist einer der Großen, wenn es um Lobpreislieder geht. Arne Kopfermann hatte 2014 einen Unfall mit seinem Auto. Er ist in eine Vorfahrtsstraße eingebogen, hat nicht gesehen, dass da einer gekommen ist. Es gab zum Unfall und das Tragische, seine 10-jährige Tochter ist ums Leben gekommen. Und er hat in diesem Interview dazu ein bisschen nur kurz angetickt, es gibt auch ein Buch davon, was das mit dir macht. Ne? Warum bin ich jetzt da reingebogen? Hätte ich auch anders fahren können. Warum ist meine Tochter tot? Weil ich Dinge jetzt nicht gesehen habe. Also da kommt dieses Problem der Schuld. Ich bin mit Schuld dran. Ganz große Krise, auch in seiner Ehe. Er sagt in diesem Interview, 4 von 5 Ehen werden geschieden, wenn sowas passiert, weil das belastet Beziehung. Und er macht deutlich, dass das harte Jahre waren, Jahre, wo sie gearbeitet haben, thematisch an dieser Problematik, und dass ihn das verändert hat. Auch in der Art und Weise inhaltlich, wie er Lieder jetzt schreibt. Und er macht so ein wenig deutlich, dass diese Kultur in manchen Gemeinden, ne, du musst nur glauben und alles wird gut, dass das nicht wirklich in unser Leben passt, weil die Welt ist nicht gut. Und auch bei den Kindern Gottes, es läuft nicht alles gut. Und es wird nicht alles heil. Er redet zwar davon, dass er heil geworden ist, aber das ist kein schmerzfreies Leben. Er vergleicht das mit einem Beinbruch oder einer Amputation. Ein Beinbruch kannst du schienen, das tut weh, irgendwann ist das Ding in Ordnung. Aber wenn es amputiert ist, ihr kennt diese Phantomschmerzen mindestens vom Hörensagen, dann kommt das immer wieder. Und so ein Trauerfall zum Beispiel, sagt er, ist so etwas. Du lernst also auch mit Schmerzen zu leben. Weißt du, du kannst auch mit Schmerzen am Herzen Gottes sein und in den Takt mit seinem Herzen finden. Manchmal benutzt Gott das sogar gerade. Er macht deutlich, dass wir da in unserer Theologie oft ein ganz großes Problem haben. Und wenn wir das dann meinen, es müsste anders sein, und wir versuchen zu spielen, dass es anders ist, aber es ist nicht anders, dann sind wir halt nicht echt. Und dann kommt er zu dem Punkt, dass er sagt, unsere Lobpreiskultur der letzten Jahrzehnte redet oft in Superlativen, nicht nur von Gott, sondern auch von unserer Nachfolge. Nehmt das mal hier. Wir beten dich an mit ganzem Herzen. Wir beten dich an mit aller Kraft. Wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, mit unserem Tun, mit unserem Leben. Jetzt in Wahrheit und im Geist. Jetzt seid mal ehrlich. Machen wir das? Selbst wenn wir es gesungen haben? Mit aller Kraft, mit meinem ganzen Denken, mit Seele und Leib und Geist. Das sind Superlative. Und das sind nicht unbedingt Aussagen, die die Wirklichkeit widerspiegeln. Vielleicht Wünsche. Aber wir werden es nicht leben können. Wir müssen uns das zugestehen, dass wir es nicht hinkriegen. Wir sind weiter Leute, die versagen. Wir bleiben erlösungsbedürftig. Und das, was zu leben, können wir nur sagen, da, ja, möchten wir uns einüben. Aber wir bleiben bedürftig dieser Gnade und dieses Erbarmen. Das heißt, wir kommen nicht dran vorbei. Jesus, wir brauchen ihn. Immer wieder neu. Und ist das dann nicht oft ein Problem, wenn wir so tun, als ob es anders wäre? Ich habe mich gefragt, haben wir uns nicht daran gewöhnt, wie viele Superlative singen wir, was wir alles so tun für den Herrn, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft? Was macht das mit einem? Wir singen das einfach ab nach dem Motto, leben können wir es ja sowieso nicht, und dann kannst du dich daran gewöhnen, dass das ja einfach so von den Aussagen dazugehört. Oder versuchen wir es und wehe, es kommt raus, du lebst es nicht, dann müssen wir das verdecken, vertuschen. In dem einen Lied hieß es gerade, wenn wir zu Jesus kommen, treten wir ein in die Gnade. Und Gnade ist befreiend. Gnade lädt ein, echt zu werden. Gnade setzt frei für die Wirklichkeit, auch die Wirklichkeit der Gnade Gottes. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wer kennt von euch das höchste Gebot? Da kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragt als Gesetzeslehrer, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ist so ähnlich wie die Anbetung gerade. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer lebt das? Wer kann das leben? Wir tun manchmal so, als ob wir es können, ne? Ja, wir möchten das, und wenn, dann muss Gott das in uns wirken. Aber wir können das nicht. Und das ist das höchste Gebot im Alten Testament. Wir tun manchmal so, als ob es heute, manche Gemeindeprofile, wenn sie ihre Vision teilen, dann gehört das mit zu einer ihrer Visionen. Wir sind Menschen, die von ganzem Herzen Gott lieben. Leute, das kriegen wir nicht hin. Lasst uns ehrlich bleiben. Und hier geht es sehr stark um das Tun, was ich jetzt machen muss. Und das ist nicht mehr das höchste Gebot für uns. Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Das kennt ihr auch, ne? Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also hier gibt es keine Liebe, ohne vorher Liebe empfangen zu haben. Hier gibt es keine Aufforderung, was zu bringen, es sei denn, dass Gott dir das vorher gegeben hat. So wie du Liebe Jesu erfährst, so bist du in der Lage, andere zu lieben. Und ich habe den Eindruck, je älter ich werde, anders geht das nicht. Und zwar immer nur in dem Maß, wie du offen bist für die Liebe Jesu, in dem Maß bist du fähig, anderen das weiterzugeben. Und Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das hat er gesagt nach der Fußwaschung. Ich glaube, das ist das neutestamentliche Prinzip, vergebt einander, wie euch vergeben wurde. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nicht anders. Ohne Jesus läuft da gar nichts. Und ich frage mich so, wie kann das mehr Wirklichkeit werden? Warum dringt das oft so wenig in meinem, in unserem Leben durch? Ich bin so ein bisschen bei David zum Beispiel gelandet, Psalm 51. Seine Lebenssituation war ja der Mann nach dem Herzen Gottes, der Loblieder ohne Ende geschrieben hat. Kommt an den Punkt, wo er die Ehe bricht, wo er einen Mordkomplott plant, fürchterlich mit seinem Leben versagt und schuldig wird, Blut an seinen Fingern klebt und lange Zeit so tut, als ob alles in Ordnung ist. Ich frage mich, kann es sein in unserem Leben, dass viele unserer Wunden, die wir mit uns herumschleppen, wo wir auch Schuld haben, dass wir mit diesen Wunden nicht bei Gott hingegangen sind und uns haben heilen lassen? Wie lange hat das gebraucht, bis David bereit war, Gott an seine Wunden zu lassen? Da musste der Prophet Nathan hinterkommen, mit so einer Geschichte, wo David am Anfang gar nicht merkte, dass er gemeint ist. Du bist der Mann, der schuldig ist. Und dann hebt er die Hand und sagt, ja, ich bin schuldig. Und dann öffnet er sich, ja, mein Herz ist zerschlagen und zerbrochen. Gott, vergib mir, gib mir ein neues Herz. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf ihm dazu. Gott lädt uns ein, mit unseren Wunden wirklich zu ihm zu kommen. Und nicht so zu tun, als ob wir ja keine Wunden hätten. Und ich glaube, wenn wir nicht zu ihm kommen, dann werden wir auch seinen Erbarmen nicht erfahren. Und wenn wir nicht zu ihm kommen und kein Erbarmen erfahren, dann werden wir auch kein Erbarmen für die Menschen um uns her haben. Das ist die logische Folge. Und wenn wir so tun, als ob bei uns alles in Ordnung ist, dann wittern die anderen, dass das nicht stimmt. Und du kannst schon mal gar nicht glauben, dass diese Leute dann Mut haben, sich zu öffnen bei so einer Truppe. Es geht nicht anders, als dass wir hineinfinden in die Arme Jesu. Dass wir ehrlich werden. In der Gewissheit, er nimmt uns an, er will uns ja nicht fertig machen. Er möchte uns heil machen. Dazu könnte man noch mehr sagen. Das machen wir vielleicht nächste Woche. Gehen wir einfach nur kurz, ich tick das jetzt nur noch an, weil ich denke, die Grundlagen sind uns klar, ne? In diesem Lied hieß es, ich weiß, Christus nimmt mich an. Und ich wünschte mir und ich bete dafür, dass das für dein Leben Realität ist. Dass du die Gewissheit hast, Gott ist für dich. Und dass du weißt, das hat was mit seiner bedingungslosen Liebe zu tun. Also Jesus hat uns geliebt, ohne dass wir Bedingungen erfüllen müssen. Und nochmal diese Annahme, die wir haben, ohne Vorbedingungen zu bringen, wir sind angenommen bei ihm. Das hat ihm auch eine Menge Ärger eingebracht. Er hing ja mit Typen ab, wo die Frommen, die Gesetzeslehrer sagten, geht gar nicht, der will fromm sein und hängt da mit den Zöllnern, mit den Prostituierten. Jesus hat sie angenommen und diese Leute fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. Manchmal hat man Angst, wird das nicht noch zur Zuchtlosigkeit noch fördern, wenn man das so macht? Man nimmt die Leute an, ohne sie zurechtzuweisen. Nein, Jesus hat sie angenommen, hat sie nicht zurechtgewiesen zuerst. Es war bei jedem klar, dass Jesus die Dinge anders sieht, ne? Also Annahme bedeutet nicht, alles zu akzeptieren. Aber bedeutet, unabhängig von dem, was du lebst, du darfst sehr sicher sein, ich hab dich lieb. Egal, was ich auch noch jetzt über dich rauskriege. Du darfst dir sicher sein, ich hab dich lieb. Und das wird an meiner Annahme dir gegenüber nichts ändern. Denn ich darf mir sicher sein, da ist herzliches Erbarmen. Gott kennt meine Geschichte. Und nagelt nicht mich fest, sondern er hat sich nageln lassen. Und da ist befreiende Vergebung. Jedes wäre ein eigenes Predigtthema. Das wollen wir jetzt nicht. Uns geht es nur ums Prinzip. Wenn du zu Jesus kommst, geht es um Heilung. Das kriegen wir nur in seinen Armen, weil wir geliebt sind, weil da herzliches Erbarmen ist und Vergebung. Wenn wir das für uns erleben, wie können wir anderen Menschen dann Annahme verweigern? Wenn du davon lebst, dass Gott dich annimmt, obwohl du nicht zu ihm passt, wie viel nimmt Jesus in Kauf, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist? Wie kommen wir beide dann dahin, anderen zu sagen, nee, du nicht? Müsste es jetzt nicht so sein, dass wir Leute werden, die sagen, ich weiß mich angenommen, ich habe es erlebt, die jetzt zu den anderen sagen können, das möchte ich auch jetzt von hier vorne sagen, nicht perfektionistisch in der Superlative, ich mache das, aber genau so, das ist die Richtung meines Lebensweges, in die ich hineinfinden will. Du sollst wissen, ich nehme dich an. Und du sollst wissen, da ist Bereitschaft zur Liebe. Egal, was in unserem Zusammensein rauskommt über dein Leben. Wenn die Wunden offenbar werden, wenn die Schuld offenbar wird, du darfst dir gewiss sein, dass die Liebe bleibt, bedingungslos. Denn so bin ich geliebt. Und so will ich es weitergeben. Und du darfst gewiss sein, da ist Bereitschaft zum Mitgefühl. Da kriegt vielleicht der eine oder andere jetzt Nackenhaare, der Döll, Mitgefühl. Ja, ich weiß, das war nicht und ist nicht meine Stärke. Aber Gott sagt schon, also wenn du mit mir zusammen bist, dann wird dieser Bereich sich in deinem Leben entwickeln. Und lass es zu, dass ich Mitgefühl habe mit dir und dass du Mitgefühl bekommst mit anderen. In Klammern, Irgendwie sehen wir uns ja alle nach Mitgefühl, ne? Und wenn du den Eindruck hast, du kriegst nicht genug Mitgefühl, dann kommst du in Selbstmitleid. Weil du ja meinst, die anderen müssten dir ja eigentlich mehr Mitgefühl entgegenbringen, was scheinbar nicht kommt. Und dann bleibst du bei dir, dann wirst du selbstmitleidig und dann wirst du auch unausstehlich. Warum lebst du nicht in der Gegenwart Gottes? David sagt an anderer Stelle, ich habe Gott immer vor Augen. Und da kriegst du dieses Mitgefühl, was du brauchst und was dich von diesem Selbstmitleid erlöst. Eine tolle Sache. Kolosser 3, 12 haben wir vor ein paar Wochen miteinander bewegt. Als Geliebte, als Auserwählte, als Begnadigte, zieht an herzliches Erbarmen oder tiefes Mitgefühl. Wir haben gesagt, das ist wie im Kleiderschrank, du guckst rein, was passt zu meinem neuen Leben? Leute, wenn du das Erbarmen Gottes nie erlebst, das Mitgefühl Gottes nicht erlebst, dann wirst du es auch nicht im Kleiderschrank haben. Dann kannst du es auch nicht anziehen. Tut mir leid, dass ich von manchen gefordert habe, sie sollten Mitgefühl zeigen und sie haben es nie erlebt. Können sie nicht. Lass es zu. Und dann hängt Gott in deinen Kleiderschrank Mitgefühl und du kannst es morgens anziehen und Menschen damit begegnen. Und ich bin bereit, egal was rauskommt, egal wie viel Schuld in deinem Leben ist, zu vergeben, weil Vergebung ist etwas, das ich Gott gebe, was in sein Ressort gehört. Ich spiele nicht Gott. Ich spreche frei. Und alles andere ist Gottes Sache. Und ich merke, das ist eine ganz andere Art zu leben. Eine spannende Art. Und ich wünsche uns, dass wir da hineinfinden. Und wenn wir jetzt das nächste Lied hören, dann geht es darum, ausgehend von diesem Wort, Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dass dieses Lied, was jetzt kommt, eigentlich in erster Linie deutlich macht, so liebt Gott dich. Ganz gleich, was für Lebenswege du mitgemacht hast und durchlitten hast. Sie stehen unter dem Vorzeichen der Liebe Gottes. Und er möchte dich hineinziehen. Ich lese mal gerade den Text, bevor wir es gleich hören. Deine Tränen brechen mir mein Herz. Deine Schuld war und ist mein Schmerz. Doch mein Erbarmen ist da, mein liebes Kind. Siehst du nicht, wie alle Wege meine Wege sind? Gott freut sich über dich, aber Gott weint auch über dich. Das ist der Gott des Mitgefühls. Weinen kamst du, doch lachend wirst du gehen. Ein Herz voll Freude und Glück will ich dir geben. Ich will dich leiten und ebne Wege dir. Siehst du nicht, ich gebe mein Wort, ich wache über dir. Du darfst singend in deine Zukunft gehen und die Welt mit neuen Augen sehen. Ich gebe dir Frieden, Trost und Neubeginn. Siehst du nicht, dein Leben führt schon immer zu mir hin? Ich habe dich je und je geliebt, ich, der dich immer wieder zu sich zieht. Meine Güte wird immer mit dir sein. Ich bin dein Weg, ich bring dich heim. Dann heißt es in dieser Bridge, stell dir Wegweiser auf. Und ich dachte mir, Herr, das wäre schön, wenn wir beide Wegweiser sein könnten für andere zu seiner Liebe, zu seiner Annahme, zu seinem Erbarmen und zu seiner Vergebung. Ich rede noch mit diesem Gott. Und Vater, wir danken dir, dass du das gibst, was wir wirklich brauchen. Und du kennst die Sehnsucht unseres Herzens nach Annahme. Nach bedingungsloser Liebe, nach befreiender Vergebung, nach echtem Mitgefühl. Ich danke dir, dass wir es bei dir finden. Und ich danke dir, dass du uns suchst. Und dass du uns mit durchbohrten Händen, mit offenen Armen einlädst. Hilf zu kommen an jeden, der vielleicht noch auf der Distanz ist. Und lass uns heil werden in einer ehrlichen, transparenten Weise. Und das hineintragen in diese Welt. Dir zur Ehre, ja, und zum Segen für andere. Und für uns selbst. Hab Dank dafür. Amen.